Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Wir sprechen mit Christiane Hellwig, Leiterin der Deutschen Akademie für Coaching und Beratung, über Ethik im Business Coaching. Sie bilden an der Deutschen Akademie für Coaching und Beratung im Bereich des personenzentriert integrativen Coaches aus und arbeiten auch selbst als Business Coach nach dem personenzentrierten Kräftemodell. Wie wichtig ist es bei so einer persönlichen Arbeit, sich selbst und auch die eigene Arbeit immer wieder zu reflektieren?
Ja, sehr wichtig. Diese Frage kann ich erstmal kurz beantworten. Warum das so ist, gibt es auch letztendlich eine kurze Antwort drauf, denn Coaches arbeiten nicht mit Produkten, sondern mit Menschen. Das heißt also, sich selbst zu reflektieren, zu wissen, mit welcher Haltung trete ich denn überhaupt Menschen gegenüber, das ist nicht nur wichtig für das professionelle Handeln, sondern auch für das eigene Seelenheil. Zu wissen, also welche Themen stülpe ich vielleicht auch unbewusst dem anderen gegenüber oder welche Themen sind für mich selbst schwierig. Also von daher ist es extrem wichtig.
Brauchen Coaches neben dem notwendigen Handwerkszeug auch einen, ja, ich würde mal sagen, moralischen Kompass?
Ja, unbedingt. Sie brauchen einen moralischen Kompass und wichtiger ist noch, dass Sie ihn auch selbst kennen. Denn er leitet ja eben in bestimmten Situationen und gerade dann, wenn diese Situationen schwieriger werden, dann werden wir eben durch unseren inneren Kompass durch diese Situation geleitet und können immer weniger auf unsere Kognition, auf unser rationales Wissen dann auch zugreifen. Also von daher ist es was Maßgebliches.
Was bedeutet für Sie Ethik im Coaching und warum ist es so relevant, eben als Coach auch ethisch zu denken und zu handeln?
Ja, Sie haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Also Ethik ist ja auch etwas moralisch Verpflichtendes. Und letztendlich ist es ja die Gesamtheit von geltenden Werten und Normen, die eben auch im gesellschaftlichen Zusammenleben entstanden sind. Also daher sind sie auch nicht beliebig, sondern es sind eben aus diesen Werten und Normen, die sich entwickelt haben im Miteinander, auch Regeln entstanden, Verhaltensregeln, die darüber auch bestimmen, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist schlecht. Und wenn wir jetzt über Ethik im Coaching sprechen und welche Verhaltensregeln denn da dann gelten sollten, dann sind das eben natürlich Werte wie zum Beispiel eine fachliche Sorgfalt auch, natürlich Schweigepflicht, Datenschutz. Aber es sind auch Werte, humanistische Werte, wie zum Beispiel, dass wir auf Augenhöhe einander begegnen wollen, dass es eben auch mit Wertschätzung und Respekt dann ins Gespräch geht, dass ich zuhöre, damit ich eben auch dem anderen dann in seinem Anliegen auch individuell unterstützen kann. Und all das sind Werte, die keiner letztendlich wirklich abstreiten kann, weil wer will nicht respektvoll behandelt werden? Ja? Also von daher sind es Wir-Werte. Und das ist für mich das Wesentliche im Coaching und wesentliche ethische Leitlinien, die eben dann auch beachtet werden müssen, weil es geht nicht darum, dass Coaches eine Bühne bekommen, sondern dass sie eben hilfreich sind für denjenigen, der da sitzt. Ja? Und ethische Leitlinien sind für mich Wir-Werte und deshalb sollten ethische Leitlinien eben auch für Coaches gelten.
Das haben Sie sehr schön zusammengefasst. Das geht gar nicht um die Bühne der Coaches. Ich glaube, das denken auch tatsächlich viele oder verstehen es so, sondern dass es natürlich um die Menschen geht, um das Gegenüber. Das sind wir eigentlich auch bei der nächsten Frage, denn der Beruf Coach, die Bezeichnung Coach, ist ja nicht geschützt. Und da gibt es eben auch mal das ein oder andere schwarze Schaf, um es vielleicht so zu beschreiben. Woran erkenne ich jetzt gute Coaches und gute Weiterbildungsangebote?
Ja, also
oder die unseriösen,
wie auch immer.
Was?
Unseriösen, genau. Aber wir unterhalten uns ja letztlich um fragwürdige Angebote, die es so gibt. Und die gibt es. Es ist nur immer die Frage, aus welcher Perspektive wir dann so auf diese Angebote schauen und aus welcher Perspektive wir was wie bewerten. Und der Coaching-Markt ist sehr groß und manchmal auch so ein bisschen wie so ein Wochenmarkt. Ja, also wer am lautesten schreit, bekommt die größte Aufmerksamkeit. Und deswegen ist es eben für Menschen, die sich für ein Coaching oder für eine Coaching-Weiterbildung interessieren, auch nicht nur wichtig zu schauen, wer ruft denn laut, sondern was wird gerufen und wie wird gerufen. Und dann zu entscheiden, kann ich da mitgehen oder nicht. Also geht es um Glanz und Gloria oder geht es auch um Werte, die eben dann ethisch dann auch passen, so für denjenigen. Denn wenn es um eine nachhaltige Begleitung im Coaching geht, dann geht es auch eben darum, dass ich den Menschen in seiner Ganzheit auch verstehe, dass ich ihn da auch mitnehmen kann in dem, was ihm selbst auch wichtig ist und ich nicht nur für eine Sache optimiere. Das ist eben der große Unterschied dabei.
Mhm. Also auch da nochmal dieses, nicht nur Glanz und Gloria und diese Optimierung. Gibt es in Ihrem Segment verstärkte Bemühungen auch vom Gesetzgeber oder Branchenverbänden, einheitliche Ausbildungs- und Zulassungsstandards für Coaches zu etablieren?
Ja, also die Berufs- und Fachverbände sind seit vielen Jahren im Austausch, in guten Gesprächen auch. Es ist allerdings anders als in einer Ausbildung. Also wir sprechen ja hier rechtlich letztendlich von einer Weiterbildung, auch wenn der Begriff Coaching-Ausbildung schon sehr bekannt und weitgehend ist. Aber das heißt, es gibt hier nicht so standardisierte Inhalte wie zum Beispiel in Erstausbildungen, die ja von dem Gesetzgeber dann auch festgelegt sind, sondern hier gibt es eine Verantwortung der Weiterbildungsträger. Ja, und ich wünsche mir, dass die Gespräche da weitergehen, dass es eben Standards bald gibt, die eben eine gute Coaching-Weiterbildung dann auch einheitlich regeln. Im Moment ist es so, dass die allermeisten Berufs- und Fachverbände eben davon ausgehen, dass eine Coaching-Weiterbildung unter einem Jahr und unter 160 Zeitstunden begleitend nicht sinnvoll ist, eben weil es um wirklich komplexe Themen geht, eben auch um Menschen und nicht um den Verkauf von Produkten.
Mhm. Vielen Dank dafür.
Ja, danke schön.